durch den Wochensport, ist man wahrscheinlich schon vorbereitet auf das Thema des heutigen Sonntags. Wer hat es noch im Kopf?
Heile
durch, ja, so werde ich heil. Hilfst du mir, so ist mir geholfen. Ist ja ein relativ bekanntes Lied, gedichtet worden. Es geht also heute in den Predigtreihen um Heil und Heilung. Das sind Worte, die wir in diesem Zusammenhang kaum benutzen. Im Deutschen ist das aber eben nicht zufällig verwandt. Heil und Heilung. In meiner Kindheit war das noch üblich, dass man von Jesus als dem Heiland oder sogar als dem lieben Heiland geredet hat. Heute benutzt man das Wort gar nicht mehr. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass jemand noch vom Heiland redet. Es gibt noch ein paar alte Lieder oder Kinderlieder, die das Wort benutzen. Und es ist schade, weil man an dieser Stelle sehen kann, wie sich durch sogenannte Wissenschaft die Zuwendung verändert. Früher war das normal, dass spätestens, wenn jemand krank geworden ist, er sich an Gott gewendet hat. Heute rennt man zu anderen Göttern. Die haben auch so die Gewohnheit angenommen, sich so zu kleiden, dass das ein bisschen aussieht, als sind die Engel. Und man muss das ganz gut schon sehen. Es gibt Millionen Menschen, die dort ihre Rettung erhoffen im Ernst. Und es sind auch nicht wenige Gläubige. Und ich will heute nichts gegen Ärzte sagen, abgesehen, dass es allerhand Tierärzte gibt, die sich im Moment in Deutschland anmaßen, über die menschliche Gesundheit als Regeln aufzusetzen. Es gibt auch gute Tierärzte. Unser bester Tierarzt ist durch andere Ärzte umgebracht worden. Er hat sich die Spritze geben lassen und war 2 Tage später tot. Das ist schrecklich. Aber ich möchte das ganz, ganz bewusst zuerst in unser Verstand bringen. Es gibt keine Heilung außer von dem Herrn des Lebens. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Vertrauen zu solcher Art Ärzten hat, die sich ihrer Begrenztheit bewusst sind. Die meisten wissen, dass ich vor einigen Jahren sehr schwer krank war. Ich hatte ein Jahr lang eine akute Leukämie, die von insgesamt 6 Ärzten nicht festgestellt worden ist. Man hat also nicht herausgefunden, was meine Erkrankung ist. Das war maskiert durch verschiedene andere Laborwerte, die bei mir völlig außer Kontrolle geraten sind. Und als ich selber dann endlich herausgefunden habe, weil dieselben Symptome aufgetreten sind wie 30 Jahre vorher bei meinem Großvater, der dann innerhalb relativ kurzer Zeit daran gestorben ist, dann bin ich zu meinem Arzt gegangen und gesagt, jetzt weiß ich, was ich habe, Leukämie. Konnte das immer noch nicht glauben oder wollte es dann nicht glauben. Ich habe gesagt, wollen wir mal nicht das Schlimmste annehmen. Und eine Woche später war ich dann in der Klinik, ganz kurz vor dem Sterben. Ich habe den Aufnahmearzt gefragt. Ich habe, nachdem meine Frau 20 Jahre lang mal nach Israel wollte, vor Monaten eine Reise gebucht und unsere Kinder haben die bezahlt. Ich habe extra, damit nichts dazwischen kommt, keine Reiserücktrittsversicherung gebucht. Ich bitte Sie, sagen Sie mir ehrlich, aus medizinischer Sicht, macht es noch Sinn, dass ich mich hier behandeln lasse oder ist es zu spät? Und er hat gesagt, Herr Seidler, wenn Sie nach Israel fliegen, Sie schaffen es noch hin, aber Sie kommen nicht mehr zurück. Wenn wir morgen früh mit der Chemo anfangen, dann haben wir noch eine Chance. Hat sich mich also auf die Chemo eingelassen. Ich bin im ersten Zyklus buchstäblich 5-mal gestorben und 5-mal wieder zurückgekommen. Ich habe also das alles durch, 2,5 Jahre richtig schwer krank. Heute ist nichts mehr davon da. Was mir damals das Vertrauen zu den Ärzten gegeben hat, war, dass die Professorin ganz ehrlich gesagt hat, Herr Seiler, ich habe gesagt, wie funktioniert diese ganze Geschichte, weil das unglaublich schmerzhaft ist mit dem Knochenmarksfunktion, wird so über den Hüftknochen dann Knochenmark abgesaugt. Einmal war das so schlimm, dass ich gedacht habe, wir reißen mir den Knochen bis zum Knie aus dem Körper. Und dann hat sie mir gesagt, würden Sie, was Sie machen, ist ganz einfach. Wir zerstören mit der Chemotherapie das Blutbildungssystem bis auf einen Rest von 3-5% und hoffen, dass wenn das neu anfährt, dass dann das wieder im richtigen Mischungsverhältnis produziert. Normalerweise funktioniert das beim zweiten und dritten Zyklus. Mehr als 5 hält ein menschlicher Körper nicht aus. Wenn das in dieser Zeit nicht kommt, dann bleibt uns nur die komplette Zerstörung und eine Knochenmarkspende. Das heißt, wenn jemand gesund ist und dann versucht man den Körper wieder in Gang zu kriegen. Diese Ehrlichkeit hat mir das Vertrauen gegeben. Und ich sage, okay, wenn das so ist, dass die beste Medizin maximal zerstörerisch wirkt, aber das Leben von Gott kommen muss, und das wissen die Ärzte und das nehmen die auch so ernst, dann bin ich dort in guten Händen. Gott hat mir vorneweg gesagt, welche gesund werde. Er hatte mir durch eine andere Gemeinde gesagt, dass gar nichts übrig bleibt. Ich habe zwischendurch bei der dritten Chemo mein einzig sehendes Auge verloren durch eine Infektion, Einblutung, und das war dann innerhalb von ein paar Stunden dicht. Dann hatte ich noch 3%, also Hell-Dunkel-Unterscheidung. Mein linkes Auge ist von der Geburt an so schwach gewesen, dass das mein Sehzentrum nicht abgebildet hat. Und ich fasse mal kurz zusammen, nach 8 Jahren, jetzt sind 8 Jahre vorbei. Nach 7 Jahren, also nach 3 Jahren, ist dieses von Kindheit fast tote Auge aktiviert worden. Und als das gesund war, ist mein anderes langsam geheilt. Und seit vorigem Jahr Mai brauche ich keine Brille mehr. Ich kenne das ja. Mein Leben lang hatte ich die Brille. Gott heilt. Auch heute. Und wenn wir also von Jesus reden, als dem Heiland, dann ist das deutsche Wort für Heiland, wer weiß das überhaupt? Das ist übrigens der Name Jesu auch ins Deutsche übersetzt. Deswegen ist Heiland genau richtig. Das moderne Wort für Heiland ist Retter. Und Jesus, Jeschuach, bedeutet, Gott rettet, ihr ist Jahwe. Der Name Gottes, Schuach, ist Rettung. Wir haben es mit einem Rettergott zu tun. Und Rettung geht wirklich weiter als kein Zipper reinzukriegen. Ich sage das einfach mal ganz praktisch. Zu unserem Leben gehört Schnupfen dazu. Gehört sich den Finger schneiden dazu. Gehören die verschiedensten Einschränkungen und Verletzungen und Erkrankungen dazu. Und Gott hat ein geniales Reparatur- und Rettungsprogramm da hineingegeben. Das ist ganz normal. Das muss auch bei Kindern trainiert werden. Dazu gehört, dass man sich vernünftig ernährt und bewegt und sich nicht gar zu viele Tabletten hinterpfeift. Weil das sind Dinge, die alle zu häufig wirklich zu sehr in diese Sachen eingreifen und das nicht wirklich verbessern. Es gibt Medikamente, die sind notwendig. Es gibt auch chronische Erkrankungen, wo man nicht immer mehr beten muss, dass Gott uns hilft. Wenn es nämlich solche Hilfs- und Heilmittel gibt, dann ist es auch seine Methode zu helfen. Aber wenn unsere erste Adresse nicht er selber ist, sondern eine Person im Weiß, dann haben wir den Herrn verlassen und verlassen uns auf Menschen, was wir nicht machen dürfen. Warum? Weil das dein Kompetenz ist. Und dann hilft Gott nicht als Notfall. Ich sage das mal ganz praktisch. Und ich möchte jeden von uns Mut machen, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, auch in schwierigen Zeiten, auch wenn wir Einschränkungen haben. Ich rede als jemand, der mehr als 10 Jahre lang schwerste Depressionen hatte. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, kann ich mir selber manchmal nicht mehr vorstellen. Als jemand, der sehr schwere Darmerkrankungen hatte, hatte diese Woche einen jungen Syrer bei uns, den wir letzten Freitag als letzte Rettung aus der Abschiebehaft rausgekriegt haben. Der hatte dieselbe Darmerkrankung, nur bei ihm hat man das bei der Untersuchung auch noch gelöchert. Das heißt, der Darm war so kaputt, dass man bei einer Koloskopie so durchgestoßen hatte. Das ist nicht mehr zugewachsen. Das heißt, es muss ein Stück Darm entfernt werden, dann ist er verlegt worden und so weiter und so weiter. Und man wollte ihn einfach zurückschicken jetzt in den Libanon. Wer das mitgekriegt hat, seit gestern gibt es dort keinen Sturm mehr. Dann sind solche Menschen dem Tod ausgeliefert. Gott sei Dank, dass wir Mitmenschen haben, die sich für so jemanden einsetzen. Aber das, was an menschlicher Hilfe ist, und das ist wertvoll, beruht immer auf dem, was Gott selber tut. Ich habe ja Gott sei Dank gleich mehrere Kinder, die sich der Krankenpflege widmen. Das gehört dazu, dass Jesus seinen Jüngern aufgefangen hat, heilt Kranke. Man darf das nicht unterschätzen, wie sehr wichtig dieser Pflegedienst ist. Ich kenne das aus der Klinik, aus dem Jahr, wo ich durchgängig gelegen habe. Es macht einen riesen Unterschied, ob jemand einfach nur Dienst nach Vorschrift macht, da durchrennt, einen die Infusion legt, daneben sticht, nicht egal, dann stichst du nochmal und das ist wieder daneben und dann läuft das ins Gewebe und dann, naja, beim dritten Mal hat es ja wenigstens geklappt, kann man doch wieder stechen. Oder ob jemand sich 2 Minuten Zeit nimmt, der einen auf Toilette begleitet hat, weil man die 8 Schritte nicht mehr selber geschafft hat. Und wenn man dann auf den Hocker gefallen ist und die Mundspülung wieder brauchte und die Schwester steht dahinter und stützt einen. Das ist Lebens. Ich sage das denjenigen unter uns, die mal solche Dienste zu tun haben oder sich um alte oder auch schwache Angehörige oder was kümmern müssen. Es ist ein ungeheuer kostbarer Dienst. Und wenn wir als Kinder Gottes, an denen Jesus Christus lebt, einen Kranken besuchen, dann teilen wir ihm die Lebenskraft Gottes mit. Das merkt man kaum, wenn man gesund ist. Aber wenn man angeschlagen ist oder wenn man richtig schwer krank ist, dann erfährt man es. Ich habe das in diesem Jahr, was ich fast durchgängig in der Klinik verbracht habe, gemerkt. Ich habe etwa 300 Mal von etwa 100 Leuten Besuch gekriegt und jedes Mal gemerkt, wie sich nach Viertelstunde, 20 Minuten mein Zustand verbessert. Ich lag vorher im Bett und gedacht, wie soll ich den Abend schaffen? Dann klopft das, dann kommt jemand. Bis dahin lege ich und japse nach Luft. Nach einer halben Stunde sage ich, komm, wir können das Besucherzimmer gehen. Und noch eine halbe Stunde später, wenn derjenige weg ist, dann konnte ich bis zum Fahrstuhl laufen. Jedes Mal. Ich habe die ersten Male noch gedacht, das ist die Freude. Aber dann habe ich gemerkt, das ist die Lebenskraft, die wir mitbringen. Deswegen sage ich das zu uns. Ich war krank und sie hat mich besucht. Oder ich war im Gefängnis und sie hat mich besucht und sagen so, wann her? Was ihr eine meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Oder aber, habt ihr nicht gemacht. Und das sind Dinge, die sind nicht theoretisch und ich sage das ganz klar, das hat nichts damit zu tun, dass wir für jemanden beten oder dass wir große Heilungsversprechen machen, sondern dass wir dem anderen dienen in seiner Schwachheit. Das verändert die Situation. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ja nicht evangelisieren, durch die Krankenhäuser rennen, sondern wir müssen den Menschen, die schwach sind, in der Liebe Jesu dienen. Und deswegen bin ich fröhlich über diesen Text, den wir heute haben, Jesaja 38. Und ich lese mal das ganze Kapitel, obwohl der Predigttext eigentlich erst ab Vers 9 beginnt. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Tja, sagt man sich, wie kann das passieren? Hiskia war, wer sich ein bisschen auskennt, ein König, der getan hat, was Gott wollte. Wieso werden Gläubige oder gute Leute krank? Eine Möglichkeit, dass man, wenn man Gutes tut, seine körperlichen Grenzen überschreitet. Was noch?
Ich habe jetzt gesagt, wie bei Hiob, dass der Teufel da angreift.
Das ist das Zweite, und ich denke, das ist eine der ganz wichtigen Dinge, die wir normalerweise in unserem Alltag eher nicht beachten. Weil so eine Idee ist, wenn jemand sich richtig verhält, muss Gott so von vornherein seine Hand über ihn halten, damit ihm nichts passiert. Aber wir können lernen, tatsächlich bei Hiob, und wir sehen das durch die ganze Bibel, dass gerade heilige Leute, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellen, angegriffen werden können. Es gibt so einen lapidaren Satz von Elisa, dass er erkrankte an der Krankheit, an der er sterben sollte. Der Prophet, der solche unglaublichen Wunder getan hat, denkt man sich, Mann, wieso kann er sich nicht selber heilen? Hat man Jesus auch gefragt. Arzt, heile dich selber. Steig runter von Gott. Anderen hast du geholfen, dir selber kannst du nicht helfen. Es ist eine merkwürdige Sache, dass und das macht auch viel Fragen oder viel Unruhe, dass es tatsächlich gläubige Leute gibt, denen unangenehme Dinge widerfahren. Und wir sind nicht davor gefeit, dass wir dort ein dummes oder falsches Urteil fällen. Ich sage euch ein Beispiel von mir selber. Ich hatte einen Onkel, der älteste Bruder meines Vaters, ein ganz feiner Mann. Der hat, war sehr frühzeitig in den Westen gegangen und hat uns, die wir übrig geblieben waren, jedes Jahr gedient. Der kam und hat mit uns auch Kleinwürfen und Nächten Ausflüge gemacht und hat versucht, so viel wie möglich einfach Gutes weiterzugeben. Dieser Mann ist bei einer Bergtour von einem Blitz erschlagen worden. Und ich war damals noch jung und wild im Glauben. Und ich war so dumm und hab meiner Tante gesagt, naja, vielleicht hat er irgendwas gemacht, dass Gott ihn wegnehmen musste. Ich schäme mich fast bis heute davor. Wir haben das natürlich später geklärt. Aber solche dummen Reden. Ich sehe allerdings, bis heute ist das weit verbreitet, gerade bei Frauenleuten. Was für dummes Reden ist das? Wenn wir diese Geschichte von Hiskia nämlich jetzt einmal angucken, dann wäre das auch gleich das Erste, dass ich sage, was für Blödheit hat der Mann denn gemacht, dass er überhaupt krank wird? Dabei war er ein Gotteskämpfer, einer, der diesen Drohbrief des assyrischen Königs einfach vor Gott gebracht hat. Und der handelt. Ein Mann des Glaubens, ein Mann des Geistes, ist nicht davor gefeit, krank zu werden. Lesen wir das mal. Ich sage das nur für uns. Denkt nicht, dass gläubige, hingegebene Menschen von vornherein vor irgendwelchen Schicksalsschlägen oder Nöten oder Erkrankungen gefeit sein müssen. Im Gegenteil. Es ist fast ein Qualitätsmerkmal, wenn jemand auf diese Weise angegriffen wird. Das kann man tatsächlich dann bei hier ablesen. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Und Jesaja, der Sohn Amos, der Prophet, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen. Ach, man denkt doch, die Propheten haben immer noch gute, nette Worte zu sagen, oder? Wer wünscht sich das nicht, dass man eine Verheißung zu Gott kriegt? Was war das? Ich sage euch das, ihr Lieben, ich bin natürlich durch meine Krankheit sehr viel stärker sensibilisiert für Menschen, die schwer krank sind. Früher war das nicht so eine vordringliche Aufgabe für mich. Seit ich dasselbe durchgelitten habe und gemerkt habe, welchen Unterschied das macht, ob man besucht wird, ist mir das ein Herzensbedürfnis, Menschen zu besuchen, die krank sind. Und ich sehe, gerade bei Christen ist ganz groß die Hoffnung, dass man dann mit einem Wort der Ermutigung oder der Heilung ankommt. Und wenn der Seidler, den Gott ja auf so eine spektakuläre Weise gerettet hat, kommt, dann muss das natürlich bei demjenigen, der gerade krank ist, auch so ausgehen. Und ich bin mir dieser Tatsache bewusst, dass wenn wir wirklich vor Gott leben, wir diese Kraft mitbringen. Ich habe für manche Leute gebetet und die sind auf Schlag gesund geworden. Aber es ist nicht in meiner Verfügung. Ich kann nicht entscheiden und sagen, im Namen Jesu sei gesund. Es ist an anderer Stelle genauso mein Dienst, nüchtern darauf hinzuweisen, bitte, hast du damit gerechnet, oder rechnest du auch damit, dass deine Zeit gekommen ist? Für mich war das damals eines der wichtigsten Lieder. Ich habe in den Jahren der Krankheit dieses Lied, ich weiß nicht wie viele Dutzende Mal, immer wieder gehört. Because he lives, I can face tomorrow. Also, weil Jesus lebt, kann ich mich auf die Zukunft, kann ich auf das Morgen einlassen. Und die letzte Verse heißt, an einem Tag, wenn ich den Jordan überschreite. Das heißt, es kommt ein Tag, da werde ich die Krankheit nicht besiegen. Da wird die Krankheit stärker sein. Und mein Körper kämpft den letzten Kampf mit dem Schmerz. Das Lied hat mich sehr geprägt, getröstet, nicht in der Weise, dass sowieso alles gut wird, sondern dass, sei es, dass ich lebe oder dass ich sterbe, ich dem Herrn lebe und sterbe. Und er derjenige ist, auf den ich zulebe, mit dem ich hier lebe und auf den ich zulebe. Und ich wünschte uns, dass wir, ich wünsche niemand, dass das so eine Erfahrung macht, aber ich wünsche uns allen, dass wir mit dieser Zuversicht und Gewissheit unserer Tage durchschreiten. Sei es, wir leben oder wir sterben. Wir leben und wir sterben dem Herrn. Natürlich, viel besser wäre, wenn wir noch seine Wiederkunft erleben und wir nicht durch den Tod hindurch müssen, sondern direkt hinweggerückt werden. Das wünschen sich Gläubige aber seit knapp 2000 Jahren. Wir sind näher dran als die anderen. Klar, jeder Tag bringt uns diesen Tag näher. Ich denke auch, dass wir in einer Zeit sind, wo es real ist, dass viele von uns das noch erleben. Aber diesen Tag oder diese Stunde weiß niemand als nur der Vater. Und deswegen lohnt es sich gar nicht erst darüber zu spekulieren. Und wollen wir uns mit der Ernsthaftigkeit unseres Lebens befassen. Zur Ernsthaftigkeit unseres Lebens gehört tatsächlich auch das: Bestelle dein Haus. Bevor Gott mir gesagt hatte, dass ich wieder gesund werde, habe ich meine Kinder zusammengerufen. Und da haben wir eine Woche lang ganz intensiv diese Möglichkeit bedacht, dass diese Wahrscheinlichkeit, nicht nur eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit bedacht, dass ich nur noch einige Tage habe und das, ich hatte damals gesagt, wenn Gott nicht ein Wunder tut, habe ich maximal noch 90 Tage. Das war die Zeit, die ich bei meinem Großvater beobachtet habe. Wir wollen alles vorbereiten, dass das für euch nicht zu einer Katastrophe wird. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir unseren Alltag so leben, dass wir unser Haus bestellt halten oder es bestellen, spätestens wenn es solche kritischen Tage gibt. Ich habe das jetzt bei einer Freundin gesehen, die lange krank war und dann doch sehr plötzlich gestorben ist. Ich habe ihren letzten einigermaßen fitten Tag miterlebt, da habe ich sie besucht. Mit Nasiba war ich vorher schon einmal dort gewesen, habe ich mit ihr gebetet. Und ich war total schockiert. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, als ich hinterher bei der Beerdigung erfahren habe, sie hatte ihr Haus nicht bestellt. Eine Geschäftsfrau mit einem Vermögen oder Umsatz von über 1 Million, vieles davon fremdfinanziert, und es ist nichts geregelt. Ich habe im Nachhinein erst verstanden, ein paar Andeutungen, die ich aber zu der Zeit überhaupt nicht verstehen konnte, nach dem Motto, ich rede gar nicht erst über den Tod, weil ich ja glaube, dass Jesus mich heilt, dass Gott mich gesund macht. Das, ihr Lieben, ist keine Nüchternheit. Das ist wichtig, dass uns hier gesagt wird, dass der Prophet extra mit diesem Auftrag zu diesem König, zu diesem frommen Mann gesagt hat: Bestelle dein Haus. Du bist nicht gesund. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn. Und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor deinem Angesicht gewandert habe in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen, und dass ich getan, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja also: Geh hin und sage zu Hiskia. Das heißt, er war schon wieder weg. Der Prophet kommt, richtet ihm das aus und geht wieder. Es würde uns im Neuen Testament gesagt, dass wir alle prophetisch reden sollen. 1. Korinther 14. Das heißt nicht, dass wir das automatisch können, sondern dass wir uns danach ausstrecken sollen. Nach dieser Gabe uns ausstrecken. Es muss uns klar sein, dass, wenn Gott redet, und nur dann, wir dieses Wort weiterzugeben haben. Es sei angenehm oder unangenehm. Es sei gelegene oder ungelegene Zeit. Es mag dem anderen passen oder nicht passen. Das ist unsere Verantwortung, sonst laden wir Schuld auf uns. Ich finde das erstaunlich, dass der Prophet Jesaja einfach das macht. Und dann wieder geht er nicht da sitzen und sagt: Ach, du Ärmster, wollen wir mal ein bisschen gemeinsam heulen. Er ist nicht mehr dabei geblieben, als er gebetet hat. Hiskia betet mit dem Kopf zur Wand und weint. Da geschieht das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage ihm. Das bedeutet: Kehr um. Ich stehe noch wieder zurück auf den Weg. So spricht der Herr: Der Gott deines Vaters Davids, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt erretten, und ich will diese Stadt beschirmen, und dies wird dir zum Zeichen sein von Zeugen des Herrn, dass der Herr dieses Wort tun wird. Resek redet, siehe, ich lasse den Schatten, der gerade welcher an den Sonnenzeiger Ahas durch die Sonne abwärts gegangen ist, um 10 Grad rückwärts gehen. Und die Sonne kehrte sich an dem Sonnenzeiger 10 Grad zurück, welches sie niederwärts gegangen war. Also eines dieser ganz gewaltigen Wunder kann man schwer erklären. Warum geht sowas? Gott schickt extra einen Propheten und sagt, du wirst gewisslich sterben. Der Herr sagt zu dir, du wirst gewisslich sterben. Wieso ändert er seine Meinung? Das steht hier. Wieso? Natürlich. Der Herr hat dein Gebet erhört. Das führt uns zur zweiten Sache. Also nach dem ersten, dass jeder Gläubige auch und sogar besonders gefährdet ist, krank zu werden. Das zweite, was wir wissen müssen, Gebet kann Situation ändern. Obwohl Gott das Gegenteil behauptet hat. Da könnte man so einen großen Sprung machen und sagen, es wäre doch besser gewesen, der Mann wäre gestorben. Warum? Ja, danach. Dann später hat er einen Sohn gezeugt, der für den Niedergang des Königreichs Juda gesorgt hat. Der König Manasse, der die allerlängste Regierung Satan hatte, hat den Weg des Vaters verlassen. Merkwürdigerweise ist er am Ende seines Lebens umgekehrt. Einer der bösesten Könige hat die Kurve gekriegt und kriegt sein eigenes Leben in Ordnung, aber verführt das ganze Volk in die Hölle. Das ist der zweite Punkt, der mich immer bedenken lässt, was wir beten. Ihr erinnert euch, dass einige... Wirklich, kann man so sagen. Ich denke, das Gebet dieses Hiskia hat Gottes Plan B in Gang gesetzt. Ernsthaft, sein Plan A war, ihn in der Hälfte der Tage wegzunehmen. Und er hat dabei nichts Böses getan. Aber weil Gott alles kennt, sag ich mal so, wäre es besser gewesen, sag ich, sich auf dieses Wort Gottes einzulassen. Aber es bedeutet auch, wir haben ein Riesenfeld an, nicht nur Verantwortung, sondern auch an Einfluss, an Entscheidungsmöglichkeiten, an Möglichkeiten, Gottes Wege zu beeinflussen. Ich bin der Überzeugung, dass das der Grund ist, dass viele Gebete nicht sofort erhört werden. Weil Gott immer wieder seine Pläne umbastelt, weil seine Kinder so viele Extra- und Sonderwünsche haben. Kennt ihr das? Man hat was vor, was man in den Ferien oder mit den Kindern machen wollen, und dann wollen sie ganz was anderes und dann macht man anders. Das ist ein Plan B, das ist ein Plan Y. Und deswegen ist mir das eine der wichtigen Regeln, die wir in diesem Missionswerk haben. Kann man im Internet nachgucken, auf unserer Seite, da steht ja die sogenannten Missionsregeln. Eine dieser 14 Punkte ist, in Gemeinschaft betet, was Gott will, dass wir beten. Wir können alles beten. Und Gott lässt sich auf vieles ein. Nicht auf alles. Das kann man wiederum zum Beispiel beim Propheten Jeremia lesen. Bete nicht für das Volk. Ich werde dich nicht hören. Ja, gibt solche Zeiten und solche Zeiten. Es gibt solche Situationen und solche Situationen. Wenn wir das ganze Wort Gottes kennen, denke ich, verstehen wir einigermaßen, wie das funktioniert. Oder können wir das lernen, das zu verstehen. Ich bin im Laufe meines Lebens sehr viel vorsichtiger geworden als früher. Ich war auch so ein. Ist doch klar, steht doch da. Aber wenn man dann sorgfältig das ganze, die ganze Schrift ernst nimmt, dann merkt man, ja, es gibt das, aber es gibt auch das. Und man wird vorsichtiger und kann mehr in der Hand Gottes lassen. Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Interessant. Tagebuch schreiben lernt man meistens schon so im mittleren Schulalter. Es gibt also viele, vor allem Mädchen, die dann 5., 6. Klasse anfangen, Tagebuch zu schreiben. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Bin kein Mädchen, aber habe irgendwann angefangen, mir Aufzeichnungen zu machen. Meine ersten Aufzeichnungen, nebenbei gesagt, sind in meiner privaten Bibel. Hinten drin die ersten wichtigen Erkenntnisse. Das ist mir hinten notiert. Habe ich gedacht, das reicht dafür mein Leben. War dann doch etwas mehr, was ich zu lernen hatte. Aber das ist wichtig, ihr Lieben, Aufzeichnungen zu machen von dem, was man von Gott lernt. Weil vieles fällt uns sonst weg. Und das finde ich schon interessant, dass Hiskia in dieser kritischen Zeit das aufschreibt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man ebenso in dieser Todesnähe doch sehr viel sensibler wird, sehr feinfühlig bestimmte Dinge wahrnimmt, die uns sonst einfach im Alltag untergehen. Eben, wenn wir wissen, dass unser Leben begrenzt ist, wissen wir alle, aber mehr theoretisch. Wenn man einmal so an der Schwelle des Todes gestanden hat und wirklich nur noch, ich sage mal als Beispiel, 90 Tage hat, da kann jeder schon ein ganz anderes Gewicht dazu. Wirklich. Weil wir gehen normalerweise von der Unendlichkeit unseres Lebens aus, weil unser Lebensfluss so ist. Es gibt natürlich bestimmte psychische Erkrankungen, da fühlt sich der andere ganz anders und hofft, er ist in den nächsten paar Minuten schon tot. Davon mal ab. Normalerweise ist der Tod ganz weit weg. Erst wenn er näher rückt, kriegt man eine besondere Sensibilität. Ich habe das sehr frühzeitig als Junger erlebt, als meine Mutter starb. Die war sehr krank, 6 Jahre lang eigentlich auf den Tod zugegangen durch eine Krebserkrankung. In den letzten Wochen, als sie schon zum Sterben entlassen war aus der Klinik, hat sie uns Kindern ganz extremst wichtige Dinge weitergegeben. Ich bin so dankbar bis heute, dass meine Mutter in diese Klarheit hinübergegangen ist. Die hat uns Kinder gerufen, hat gesagt, Kinder, ich muss euch was sagen. Es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die habe ich falsch gemacht. Ich wünsche, ihr sollt wissen was, und ich wünsche, dass ihr diese Fehler nicht wiederholt. Und es waren interessanterweise alle Punkte, es waren 6 Punkte, die ich von klein an so innerlich gefragt habe, das passt nicht zu dem, was eigentlich die Ziele der Erziehung sind. Da passt das eigene Verhalten nicht, stimmt nicht überein mit dem, was man will. Und das geklärt zu haben, hat mich dann bei der Beerdigung auf einen Punkt gebracht, dass mir ein Wort aus dem 2. Buch der König oder 1. Buch der Chronik, 1. Buch der König oder der Chronik aufgefallen ist. Dort heißt es, der Tempel des Salomo wurde aus vollständig bauenden Steinen hergestellt. Es wurde kein Hammerschlag am Tempel gehört. Das ist bis heute so, ihr Lieben. Dieses geistliche Haus, in das wir eingefügt werden als lebendige Steine, funktioniert so, dass wir vorher hier auf der Erde so zubereitet werden, dass wir genau passen. Und da gibt es viele Ecken und Kanten abzuschlagen oder oder Achet zu bringen. Ja? Du kannst nicht nur runde Steine verbauen, das geht nicht. Ja, dann musst du auch manche Ecke, also manche Kante schärfen. Und deswegen, das mutet Gott uns zu. Ich sprach, also Aufzeichnung des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Nicht mitten in dieser Sterbephase, sondern danach macht er Aufzeichnung. Ich sprach, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Totenreiches, bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht sehen, den Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Wohnung ist abgebrochen und wurde von mir weggeführt wie ein Hürdenzelt. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt, vom Drum, also von dieser Garnrolle hast du mich losgeschnitten. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Das ist so ein bisschen blumige Sprache. Aber wenn man so an den Pforten des Todes ist, kann man das richtig gut verstehen. Vom Drum losgeschnitten. Das ist der Lebensfaden, ist einfach abgeschnitten. Wir sind es so gewohnt, dass das eben endlos weitergeht. Dass dann noch jeden Tag kann man wieder was abwickeln. Aber Gott kann es schneiden. Und dann siehst du nicht einmal nur dieses kurze Inlassen. Das ist sehr irritierend. Ich kann heute wieder drüber lachen. Es hat sich bei mir lange gehalten. Also noch ungefähr 2 Jahre nach dieser Erfahrung, also insgesamt ungefähr 4 Jahre, hatte ich dieses Gespür für die absolute Endlichkeit des Lebens. Das hat sich auch langsam erst wieder eingestellt. Nach dem dritten Chemozyklus waren meine Werte wieder gut. Also beim dritten Mal hatte sich das tatsächlich erholt. Dann wurde es bis zum Ende gemacht. Das haben die Ärzte gesagt. Also mindestens 5 Mal zur Sicherheit. Und dann war ich noch sehr lange richtig krank und richtig schwach. Und deswegen immer noch diese Empfindsamkeit. Ich hatte auch am Ende der Behandlung wieder alle Zeichen der Krebserkrankung, Nachtschweiß, alles. Da habe ich gebetet und gesagt, naja, du hast gesagt, ich werde wieder gesund. Es geht mir jetzt schlimmer als ein Jahr vorneweg. Was ist das? Ihr wisst das, was er gesagt hat. Halte dich für gesund. Ich habe oft ganz kurze Antworten gekriegt. Ich habe eine halbe Nacht gebraucht, was das heißt. Halte dich für gesund. Habe ich gesagt, okay. Ich tue so, als ob ich gesund wäre. Obwohl ich keine Luft kriege, nehme ich nicht den Fahrstuhl. Ich gehe die Treppen hoch an. Ich gehe nicht, ich renne immer die Treppen hoch. Also renne ich. Ich würde abends bei dem freien Training in der Reha so trainieren, dass ich alle anderen übertreffe. Ich denke, gemacht, durchgeschwitzt jeden Tag. Und am Ende war das überwunden. Und wieder Monate später redet Gott wieder. Als Hiob für seine Freunde betete, wendete der Herr sein Geschick. Hat mir jemand so zugeschickt. Beachtet das Wörtchen als. Und ich wusste genau, was gemeint war. In diesem Jahr vorneweg hatten 3 Leute insgesamt, denen ich immer geholfen hatte, versucht, meine Schwäche zu nutzen, um mich zu kippen, um mich endlich tot zu sehen. Keine Ahnung, was denn da stand, nichts Gutes. Und für diese Leute zu beten. Okay, Herr, wenn du das willst. Ich würde es nicht machen. Aber, bitteschön. Und Hiob das für seine Freunde gemacht hat, die haben ihn ja auch fix und fertig gemacht, bete ich jetzt, dass du ihnen das nicht anrechnest. Und der Herr wendete mein Geschick wirklich. Jedes seiner Worte ist wahrhaftig. Wenn das lebendig ist, wenn uns das trifft. Wir können nicht so sagen, wir gucken einmal, es ist ja ein Wort Gottes, das wird so schon mich treffen, er kennt diese Geschichte, ja. Es gibt ja Leute, die so versuchen, die Bibel zu lesen. Einer steht morgens auf, mal sehen, was ist heute für mich. Und er ging hin und er hängte sich, oh, das nicht. Dann das Nächste. Du aber geh hin und tue das Gleiche. Beides Bibelverse. Das kann man so, so soll man das Wort Gottes nicht benutzen. Ja, dass man einfach die Brocken so rausgreift. Aber wenn Gott zu uns redet und wir merken, dass das unser Herz trifft, dann müssen wir das ernst nehmen. Und er jammert. Er jammert. Und sagt, Gott, das, was so wichtig ist, mit Menschen zusammen zu sein, habe ich im Totenreich nicht mehr. Da ruht man. Ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen. Dem Löwen gleich, also zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Ach, da wiederholt es sich. Nehmt euch mal Zeit, lest mal dieses Gebet in Ruhe, wenn ich das jetzt so versuche, in unserem Alltag zu bringen, geht diese Dynamik des Wortes ein Stück verloren. Mich hat es immer bewegt, so zu beten, so einfach sein Herz auszuschütten. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich gürte wie eine Taube. Schmachtend blickte meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange. Tritt als Bürge für mich ein. Was soll ich sagen? Dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat. Das war sein Flehen. Gott, rette mich. Lieber Heiland, Herr Jesus, Herr, der du der Retter bist. Das gilt auch heute. Das gilt körperlich, das gilt seelisch, aber das gilt vor allem geistlich. Dass wir Gerettete sind, dass wir solche sind, die passend sind für die Gemeinschaft unseres Vaters im Himmel. Und dann, wenn man in solcher angeschlagenen Situation ist, dann ist man nicht mehr wie ein Mensch, wie ein Vogel. Flatterig. Und was soll ich sagen? Er hat sich zu mir gewandt. Das ist alles. Mit einem Mal gibt das. Nachdem dann der Prophet gekommen ist und gesagt ist, der Herr hat dein Gebet gehört. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Aber dann kommt eine merkwürdige Sache. Die hat mich, ich kenne diese Texte von Jugend an. Ich habe, also kurz nachdem ich mein Leben Jesus übergeben habe, die ganze Bibel gelesen, sehr tief, sehr sorgfältig, sehr mit ganzem Herzen. Und das ist ein Kapitel, an dem ich damals hängen geblieben bin. Und da hat mich das immer erstaunt, wie er hier weiterbetet. Zugesagt wird, ich will sachte wallen alle meine Tage wegen der Betrübnis meiner Seele. Das sind so Worte, die man heute gar nicht benutzt. Sachte wallen heißt so. Ich will ganz vorsichtig. Also ich habe einmal diese schlimme Erfahrung gemacht, nie wieder. Ich will ganz vorsichtig sein, genau das macht man nicht. Das ist interessant. Wenn wir solche Versprechen machen, und das ist im Gebet, gibt er ja da ein Versprechen, ich will sachte wallen, weil er ist dann mit einmal nicht mehr bei Gott, er ist wieder bei sich. Und das müssen wir wissen, ihr Lieben. Auch solche großen Erfahrungen mit Gott bewahren uns nicht für die Zukunft. Ich bin mir meiner Gefährdung sehr wohl bewusst, um des Wortes Gottes willen, nicht aus mir selber. Um solche Beispiele willen. Ich habe in meiner Kindheit einen Bruder gekannt. Der war eine Generation älter, ich war mit seinen Kindern befreundet. 7 Kinder. Der einen Hirntumor bekam. Der lebt im Westen, ich bin hier im Osten aufgewachsen. Und dann gab es einen Aufruf über alle Gemeinden, betet bitte für den Bruder. So und so. Der hat keine Chance. Also die Ärzte haben gesagt, das ist hoffnungslos. Und dann gab es jemanden, dann alle Gemeinden haben gebetet, aber da waren wir doch wegen der Kinder und so, wir waren noch klein. Und dann gab es irgendeinen Arzt, der hat gesagt, na, er macht den Versuch. Schädeldecke öffnen, und das war ein sehr großer Tumor. Aber die müssen damit rechnen, dass also eine große Einschränkung, dass also dann halbseitig gelähmt ist und so weiter. Und um es kurz zu machen, der Mann ist operiert worden und es ist nichts übrig geblieben. Gar nichts. Der hat später sogar wieder angefangen zu arbeiten. Der hatte eine leitende Position. Gar nichts. Operiert, Tumor rausgeschnitten. Keine von den Gefährdungen, von denen man geredet hatte, ist übrigens auch der Krebs nicht wiedergekommen, nichts. Und damals war das eines der Worte, die Gott einen anderen Gemeindeleiter gegeben hatte. Und er hatte das gesagt vor der Operation, der Herr sagt dir, du sollst wie Hiskia noch 15 Jahre da zurück. Der hat viel länger gelebt. Ich glaube, der lebt sogar heute. Der hat noch viel mehr gelebt. Aber damals habe ich das verstanden, dass Gott bis heute solche Wunder tun kann. Und für mich war interessant, wenn Gott das so zugesagt hat, wie bei Hiskia, dass er 15 Jahre dazu kommt, wie er denn damit umgeht in dem 15. Jahr. Bei Hiskia war es ja buchstäblich 15 Jahre. Bei diesem Bruder war das nur ein Beispiel. Der war in dem 15. Jahr vorsichtig. Und dann hat er Gott gepriesen für das, was er ihm zusätzlich gibt. Und das, ihr Lieben, müssen wir auch ernst nehmen, dass eine Zusage Gottes, auch wenn er gerade einen Bibeltext nutzt, nicht zwingend wörtlich zu nehmen ist, sondern beispielhaft. Und dass unsere Reaktion nicht automatisch richtig ist. Ich will sachte Wallen wegen des, also ich will ganz vorsichtig sein von heute. Wäre doch, sag ich, lieber ein bisschen wilder gewesen. Hätte er nicht sich darauf verlassen, wenn er jetzt sich vorsichtig verhält, passiert schon nichts mehr. Ich habe viele Menschen danach kennengelernt, Gläubige auch. Und einige Menschen, die so ihr Leben versuchen zu führen. Ich will vorsichtig sein. Ich will mich nur vegetarisch ernähren, damit es mir gut geht. Ich will nur das machen, damit. Alle diese Dinge sind keine Sicherheit. Ich sage das ganz klar. Es gibt eine Sicherheit, nämlich sich auf Gott zu verlassen in guten wie in schlechten Tagen. Für mich ist das so zusammengefasst. Egal wie, egal was kommt, ich möchte, wenn meine Stunde gekommen ist oder wenn Jesus wiederkommt, das wäre natürlich das Liebste, wachend gefunden werden. Einer, der im Dienst ist. Einer, der auf seinen Herrn wartet. Das ist meine Leidenschaft geworden. Und das gebe ich euch mit als Drittes. Dass wir uns nicht an Hiskia ein Beispiel nehmen, dass er sich selber dann Regeln aufstellt, sondern dass wir mit allem, was wir sind und haben, uns auf Gott hin ausrichten. In guten und in schlechten Tagen. Du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du zogest liebevoll meine Seele aus der vernichtenden Grube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken gebracht. Das ist das Letzte. Du zogst liebevoll meine Seele aus der Grube. Das ist Anbetung. Und er hat ein Verständnis, was eigentlich erst oder das, was man neutestamentlich nennen könnte. Du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken gebrochen. Das fasziniert mich. Das ist eigentlich das Ziel des Gerettetseins. Dass nicht nur unser körperlicher Beschwerde, sondern unser eigentliches Problem, nämlich unsere Trennung von Gott, damit vom Tisch kommt. Unsere Trennung von Gott sind unsere Sünden. Das wissen wir auch. Wir merken das. Belastet unser Gewissen, reduziert unseren Glauben, nimmt uns die Zuversicht, dass Gott wirklich auf uns hört. Und der Weg Das, das ich ändere, ist dabei ganz einfach. Nämlich, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt. Dass wir mit dieser Zuversicht in unseren Alltag gehen, das ist meine große Hoffnung. Und sei es, dass wir leben oder sterben, wir sind es ja. Amen. Amen.